Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, ich freue mich, euch zu sehen, die Mutigen von euch, die sich bei der Hitze hinausgetraut haben. Und ich hoffe, ihr habt den gestrigen Tag und die Nacht einigermaßen verbracht, ja? Ich sehe einige zerknautschte Gesichter. Ich hoffe, keiner von euch hat eine Dachgeschosswohnung. Ich glaube, das wäre sehr schwierig gewesen. Ich freue mich, dass ihr hier seid an diesem heutigen Sonntag. Und es ist ja so, man verabschiedet einen Andreas Schröder nach 28,5 Jahren und dann fragt man sich, was macht man an einem solchen Sonntag danach, ne? So kurz vor den Sommerferien. Wenn man jetzt über irgendein neues Thema spricht, dann denken alle, ah, Philipp hat nur darauf gewartet, jetzt so ein neues Fass aufzumachen, irgendwie einen neuen Kurs einzuschlagen. Ich habe überlegt, ich mache was ganz Einfaches, dass ihr nicht auf andere Gedanken kommt. Warum Bibel lesen? Warum eigentlich lesen wir die Bibel? Oder warum lesen wir sie nicht? Und ich habe eine kleine Herausforderung für dich zu Beginn dieser Predigt. Diese Frage darfst du einmal deinem Nachbarn stellen. Warum liest du die Bibel oder warum liest du sie nicht? Ich bin gespannt, was ihr als Antwort zu hören bekommt. Ihr dürft ehrlich miteinander sein. Alle, die jetzt schweigen, von denen gehe ich einfach aus, dass sie die Bibel nicht lesen. Ich merke schon, ich mute euch was zu, ne? So direkt zu Beginn einer Predigt. Die andere darf auch gerne was sagen. Warum Bibel lesen? Ich bin vor einigen Wochen, ihr könnt eure Gespräche gerne nach der Predigt fortsetzen im Café. Ich bin vor einigen Wochen auf Instagram, also in den sozialen Medien, über einen Post, einen Beitrag gestolpert, der hat mich provoziert. Da war eine Frau, die sich als Freikirchenaussteigerin bezeichnet und die eigentlich sehr prominent in verschiedensten TV-Sendungen überall ihren Senf dazu gibt. Und die lächelte auf einem Foto und auf dem stand Folgendes, ihr seht das hier eingeblendet. Ich lese als Christin seit 2 Jahren keine Bibel mehr. Und in diesem Beitrag, den sie geteilt hat mit ihren 16.200 Followern, da fragt sie, lest ihr noch die Bibel? Im Sinne von, bist ja blöd, wenn du noch die Bibel liest heute. Und mit dieser Frage richtet sie sich an eine Gruppe von Menschen, die ihren christlichen Glauben dekonstruieren, die ihre bisherige Frömmigkeit kritisch hinterfragen. Und in ihrem Beitrag, da schreibt sie, dass es ihr viel besser geht, seit sie keine Bibel mehr liest. Unter anderem, weil sie keinen religiösen Leistungsdruck mehr empfindet. Früher, so schreibt sie, hat sie die Bibel gelesen, um sich selbst zu optimieren, um ein noch besserer Christ zu sein, um sich noch heiliger zu fühlen. Und heute kann sie endlich ihren Hobbys nachgehen und genießt die frei gewordene Zeit, die sie nicht mehr mit Bibellesen verbringt. Und so schreibt sie das. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn euch solche Beiträge jetzt immer häufiger begegnen. Und so mein erster Impuls war, ich wollte sofort widersprechen, ne? Ich wollte sofort sagen, stopp. Aber dann habe ich mich gefragt, wenn ich jetzt was schreibe, bringt das wirklich was? Ist das wirklich die richtige Reaktion? Denn diese sozialen Medien, Instagram, lebt ja von Empörung, lebt davon, dass jemand etwas Provokantes, und sicherlich schreibt sie das auch bewusst provokant, formuliert und man dann darauf antwortet und sich ein Streit entfacht und der Algorithmus wird bedient und Meta freut sich über das, was auf ihrer Plattform passiert. Und dann habe ich so ein bisschen innegehalten, das sollte man immer tun, wenn man auf sozialen Medien ist, erstmal innehalten und lesen und vielleicht nicht direkt zurückschreiben. Und ich habe dann überlegt, naja, aber ich kenne diese Frau nicht persönlich. Ich kenne ihre Geschichte nicht. Ich kenne ihre Verletzungen nicht. Ich weiß nicht, wie in ihrer früheren Gemeinde mit ihr oder mit der Bibel umgegangen ist. Und teilweise, als ich dann so mit einem Moment des Abstands und des Innehaltens nochmal so darüber las, dachte ich, und einige von ihren Aussagen kann ich auch nachvollziehen. Wenn dir vermittelt wird, ein guter Christ oder um guter Christ zu sein, musst du jeden Tag ein Kapitel Altes Testament lesen, ein Kapitel des Neuen Testaments, sonst bist du kein Christ. Wenn du deine stille Zeit ausfallen lässt, dann hast du Gott enttäuscht. Wenn so mit der Bibel umgegangen wird, dann kann Bibellesen zu einer echten Belastung werden. Wenn Bibellesen zu einer geistlichen Leistung wird und wir dadurch, indem wir ganz viel lesen, unsere Ernsthaftigkeit erst zu Beweis stellen müssen, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Wenn die Bibel benutzt wird, um Angst zu erzeugen, um Menschen klein zu halten, dann stimmt doch etwas nicht. Und so mit etwas Abstand habe ich dann verstanden, was sie vielleicht sagen wollte, dass sie es deshalb als Befreiung empfindet, nicht mehr diesen Druck zu haben. Und dann mit etwas Abstand habe ich aber auch gedacht, wie schade, oder? Dass jemand, der viel Bibel gelesen hat, jetzt feiert, es gar nicht mehr zu tun. Und ich möchte heute Morgen mich nicht mit der Verfasserin irgendwie kritisch auseinandersetzen oder diesen Beitrag kritisieren. Ich möchte vielmehr ihre Frage aufnehmen und diese Frage, die so der Beitrag in mir ausgelöst hat, nämlich, warum Bibel lesen? Warum Bibel lesen? Können wir neu lernen, die Bibel zu lesen, nicht aus Druck, sondern weil Gott uns in seinem Wort begegnet, uns nähren möchte, uns verändern möchte? Wie sieht deine Motivation eigentlich aus? Warum liest du die Bibel? Oder vielleicht auch, warum hast du aufgegeben und liest sie nicht mehr? Darum geht's heute in dieser Predigt. Und ich lese uns noch einmal Psalm 1 vor, aber jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung. Manchmal helfen, und das ist vielleicht so ein erster Trick beim Bibellesen, manchmal helfen auch verschiedene Übersetzungen, einen Zugang zu bekommen zu dem biblischen Text. Da heißt es, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht den Weg der Sünder betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Freude am Gesetz des Herrn hat und über sein Gesetz Tag und Nacht nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ergeht es den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind davonweht. Darum können sie nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält, und finden keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach Gottes Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg derer, die nach seinem Willen leben. Der Weg der Gottlosen aber führt ins Verderben. Ich bete. Herr, wir danken dir für dein Wort, für dein lebendiges Wort. Es ist dein Wort, Herr. Und wir wollen dich darum bitten, dass du es uns heute neu schmackhaft machst. Dass wir davon lesen wollen, weil du dich darin offenbarst. Weil du darin Wahrheiten aussprichst über unser Leben, die wir annehmen dürfen, nach denen wir leben dürfen, wohlwissend, dafür hast du uns geschaffen. Und so hast du es gewollt. Und so können wir glücklich sein, wohl dem, der dein Wort liest und danach handelt. Und so wollen wir uns öffnen für das, was du sagen möchtest. Öffnen für dein Wort mit unserem Herzen und mit unserem Verstand. komm und rede du heute in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen. Das erste Wort dieses Psalms ist bemerkenswert. Es beginnt nämlich nicht mit du sollst oder du musst, sondern mit glücklich ist. In der Luther-Übersetzung heißt es wohl dem, wohl dem. Der Psalm 1, der beginnt mit einer Einladung zum Leben. Zu einem Leben, das ein gutes Fundament hat. Zu einem Leben, das blüht, selbst in schwierigen Zeiten. Was ist das, was diesen Menschen glücklich macht, was uns Menschen glücklich macht? In Vers 2, da lesen wir es. Er hat Verlangen nach dem Gesetz des Herrn und denkt darüber nach, Tag und Nacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Gesetz hörst, was du dann denkst. Da denken wir schnell an Vorschriften, wir denken an Verbote. Aber im Hebräischen steht hier das Wort Tora. Es bedeutet Weisung, Orientierung. Es geht um Orientierung und ein Verlangen danach zu haben, Orientierung zu haben. Wer hat das nicht von uns? Es geht darum, dass Gott redet, dass er Wahrheiten über sich selbst preisgibt und Wahrheiten über uns ausspricht und uns verrät, was es braucht zu einem gelingenden Leben. Der Mensch im Psalm 1 ist also nicht glücklich, weil er ein Regelwerk liebt, das steht da nicht, sondern er liebt die Stimme Gottes. Er liebt die Stimme Gottes. Er hat Verlangen danach, von Gott zu hören. Zu hören, hey Gott, wer bist du? Wer bin ich? Worauf kann ich mein Leben bauen? Was führt zum Leben? Was zerstört mein Leben? Danach hat der Verlangen, der in diesem Psalm 1 beschrieben ist. Und sein Verlangen ist so groß, dass er darüber Tag und Nacht nachdenken muss. Und manche lesen daraus, haben das auch schon so interpretiert, dass es bedeutet, du musst Tag und Nacht Bibel lesen. Am besten nie die Bibel zuschlagen. Aber das steht da nicht. Tag und Nacht beschreibt vielmehr ein inneres Begleiten, dass wir etwas lesen im Wort Gottes und es begleitet uns innerlich, es lässt uns nicht mehr los. Und wir denken darüber nach, wieder und immer wieder. Vielleicht kennst du das, du wachst morgens auf und ein Lied läuft im Radio und du vergisst es den ganzen Tag nicht mehr und hast diesen Ohrwurm in deinem Kopf. Oder jemand sagt dir einen Satz und dieser Satz, der geht dir noch nach, wenn du dich ins Auto setzt und wenn du zum Supermarkt gehst und wenn du nach Hause dich begibst und dich hinlegst, immer noch geht dir dieser Satz nach. Kennt ihr das? Und genau das ist das gemeint, wie es uns gehen soll mit dem Wort Gottes, dass wir innerlich das Wort bewegen in uns. Das hebräische Wort für Nachdenken bedeutet eigentlich murmeln. Tag und Nacht murmeln wir das vor uns hin, bewegen das in uns. Wir lesen das, bewegen das in unserem Mund, in unserem Herzen, wiederholen diese Worte. Über dieses Wort hat der amerikanische Pastor, Lehrer und Bestsellerautor John Marcoma Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, meditieren bedeutet zu lesen und wieder zu lesen, die Worte in Gedanken zu bewegen und sie auszukosten. Das ist das, was hier eigentlich steht. Es bedeutet nicht, und so lesen wir manchmal die Bibel, vielleicht liest du manchmal so die Bibel, es bedeutet nicht, dass wir möglichst viel Stoff schaffen. Oh komm, heute schaffe ich 2 Kapitel. Darum geht's nicht. Es geht darum, vielleicht bei einem Satz hängen zu bleiben, wo wir merken, oh, da redet Gott gerade zu mir. Und dieses Wort in uns zu bewegen und zu bewegen und zu bewegen und zu merken, hey, das macht etwas in mir. Das hat etwas mit meinem Leben zu tun. Das spricht in meine Situation hinein. Vielleicht bist du jemand, der kapitelweise liest und stolz darauf bist, etwas zu schaffen, das ist okay, aber ich möchte dir wirklich Mut machen, vielleicht auch nur an einem Wort einmal hängen zu bleiben und es eine Woche lang zu bewegen. Letzte Woche zum Beispiel haben wir diesen einen Satz immer wieder wiederholt, habe ich den immer wieder wiederholt. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Und du kannst das einfach in dir bewegen. Man kann das eine Woche in sich bewegen, diesen einen Satz, weil da so viele Aspekte mit hineingehen. Es gibt Lieder, die ich höre, die bewegen mich ein halbes Jahr. Du kannst mich eigentlich jederzeit fragen, was hörst du gerade? Und du wirst wahrscheinlich einen Song hören, den ich ein halbes Jahr lang schon die ganze Zeit höre. Ich koste das Wort aus. Und das ist kein minderwertiges Bibellesen, sondern es ist genau das, wovon der Psalm 1 spricht. Und der Psalm 1, der macht Folgendes nun, der stellt zwei Einflüsse gegenüber. Auf der einen Seite ist der Rat, ist der Weg, ist der Kreis der anderen Stimmen, die von Gottes Wort nichts hören wollen. Und auf der anderen Seite sind Gottes Weisungen, Orientierung, sein Gesetz, sein Wille und seine Stimme. Und die eigentliche Frage lautet, und deshalb hoffentlich wollen wir Bibel lesen, welche Stimme hören wir? Welche Stimme hören wir? Jeder von uns hört Stimmen, bewusst oder unbewusst. Und wir meditieren darüber, so wie John McCormack das beschrieben hat. Wir denken darüber nach. Wenn du mal darüber nachdenkst, meditieren wir noch über andere Dinge. Wir meditieren in dieser Art und Weise über unsere Sorgen, über Konflikte mit anderen. Wir meditieren darüber, was andere über uns denken. Das beschäftigt uns und das sind so Gespräche, die wir im Kopf führen und die immer wieder hochkommen. Wir bewegen Nachrichten in uns über Tage hinweg. Und die Frage ist nicht, welche Stimme hörst du, sondern welche Stimme hörst du zu? Die Frage ist nicht, meditierst du, sondern worüber meditierst du den ganzen Tag über? Bewusst oder unbewusst? Der Psalm 1, der fordert uns nicht auf, dass wir uns aus der Welt zurückziehen. Ich will euch jetzt nicht sagen, hört auf, Radio zu hören oder hört auf, wenn ihr morgens aufwacht, guckt auf keinen Fall die ersten 2 Stunden auf euer Handy, weil ihr dann vielleicht etwas lest, was euch den ganzen Tag über beschäftigt. Das sind gute Tipps, das kann man machen, aber das wäre wieder gesetzlich, wenn ich euch so etwas geben würde. Und der Psalm 1, der fordert uns auch nicht auf, uns in dieser Art und Weise zurückzuziehen aus der Welt. Aber er stellt die Frage, welcher Stimme gebe ich mehr Raum, um mein Denken und mein Fühlen zu formen? Welcher Stimme gebe ich mehr Raum? Es gibt einen amerikanischen Pastor und Theologen, den ich sehr schätze, John Piper, der hat einmal einen spitzen Satz formuliert, der hat gesagt, die einzige Hoffnung gegen die Freuden dieser Welt sind die Freuden aus seinem Wort. Die einzige Hoffnung gegen die Freuden dieser Welt sind die Freuden aus seinem Wort. Unser Herz, das ist so gestrickt, dass wir nicht uns verändern lassen durch Verbote. Wenn ich euch sage, ihr braucht mehr Bibeldisziplin, dann spreche ich euren Verstand an und dann versucht ihr vielleicht krampfhaft euer Verhalten zu ändern und ein bisschen mehr Bibel zu lesen und dann geht das so ein paar Tage gut. Aber aus tiefer Freude lest ihr dann nicht die Bibel, sondern weil ich es euch aufgetragen habe. Man kann Freude nicht befehlen. Man kann Freude nur geschenkt bekommen, nur gewinnen. Ich kann keinen Appetit erzwingen, aber ich kann euch einen Tisch zeigen, an den ihr euch setzen könnt, wo es etwas Gutes zu essen gibt. Und das ist mein Wunsch für heute. Manche von uns müssen vielleicht neu lernen, sich an diesen Tisch zu setzen, ihre Bibel rauszuholen aus dem Regal und wieder zu öffnen, weil du mit Bibellesen diesen Druck verbindest, diesen Zwang, dieses Gesetzliche. Ich möchte dir Mut machen, dich wieder an dieses Buch zu wagen, an diesen Tisch zu setzen, in der Erwartung, Gott kann mir heute dadurch begegnen. Zurück zu diesem Instagram-Beitrag. Die Verfasserin beschreibt, dass sie die Bibel früher als Ratgeber zur Selbstoptimierung gelesen hat. Um christlicher, heiliger zu werden, hat sie die Bibel gelesen. Und ich stimme ihr zu, wir lesen die Bibel nicht, um christlicher zu werden. Wir lesen die Bibel nicht, um anderen zu beweisen, dass wir ernsthafte Christen sind. Brauchst du nicht. Wir lesen die Bibel nicht, damit Gott uns mehr liebt. Aber das andere Extrem, in das sie so reingeht und wovor ich warnen möchte, ist zu sagen, ich sage der Bibel, lebe wohl, weil ich bin gut, so wie ich bin und ich bleibe so, wie ich bin und ich muss nichts verändern. Das ist auch nicht richtig, sich komplett zu verabschieden und zu sagen, weil ich so geprägt worden bin, lese ich gar nicht mehr Bibel. Nein. Wir brauchen die Bibel für unser Leben. Wir brauchen die Bibel als Orientierung. Und wenn wir merken, wie unser Leben gelingt, wie wir verändert werden durch Gottes Wirken in uns, dass wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, weil wir nicht gut sind. Die Bibel sagt, wir sind nicht gut. Weil wir erleben, wie die Veränderung, die durch Gottes Wort in uns wirkt, wie sie uns hilft, dann erwächst vielleicht eine neue Freude in uns über Gottes Wort. Denn du und ich, wir wissen, wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Korrektur. Wir brauchen Heilung. Die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Heiligung ist keine Selbstoptimierung. Heiligung ist nicht, ich lese die Bibel und dann versuche ich mein Verhalten krampfhaft daran anzupassen, was da steht, sondern Heiligung bedeutet, die Bibel zu lesen mit einem offenen Geist und zu sagen, Jesus, forme mich in das Bild, nachdem du mich geschaffen hast. Tu du dieses Wunder in mir. Und genau das ist das Bild, was der Psalm 1 aufgreift. Der beschreibt keinen Arbeiter, der wie wild an diesem Baum irgendwie versucht, irgendwie Frucht rauszukriegen und am Ende gelingt es ihm irgendwie, sondern der Psalm 1 sagt, hey, wenn wir Verlangen haben nach Gottes Wort, wenn wir Freude haben daran, dann sind wir wie ein Baum, dessen Wurzeln das Wasser erreichen und deshalb Frucht hervorbringen. Veränderung als Frucht Jesu in unserem Leben und nicht, weil wir hart dafür gearbeitet haben. Und an dieser Stelle möchte ich einmal einen kurzen theologischen Einschub machen und euch mit hineinnehmen, ein Stück weit in eine Vorlesung, die ich halten darf, an der theologischen Ausbildungsstätte ISTL in der Hohen Thors-Gemeinde. Da darf ich einen Kurs unterrichten, Theologische Kompetenzen 1 heißt der. Ich gehe jetzt nicht mit euch durchs Curriculum und es gibt auch keinen Test, keine Sorge. Aber ich möchte euch drei Begriffe vorstellen, die komplizierter klingen, als sie eigentlich sind. Das erste ist, was ist unser Bibelverständnis? Das zweite ist, was bedeutet eigentlich Exegese? Und das dritte ist, was ist Hermeneutik? Drei theologische Begriffe, die ich euch versuche einfach zu erklären. Unser Bibelverständnis beantwortet die Frage, was ist die Bibel eigentlich für uns? Mit welcher Grundhaltung gehe ich an sie heran? Meine Antwort lautet, die Bibel ist nicht nur ein menschliches Buch über religiöse Erfahrungen. Das ist die letzte Konsequenz, nämlich wenn man Menschen folgt, so wie auch der Verfasserin des Posts, ihren Glauben derart dekonstruieren, dass sie nachher in der Konsequenz sagen, die Bibel ist keine göttliche Offenbarung. Und das sagen diese Personen. Aber ich glaube, und das ist mein Bibelverständnis, und ich weiß auch, dass es das Bibelverständnis unserer Gemeindeleitung ist und hoffentlich auch eures ist, Gott spricht durch die Bibel zu uns. Es ist sein Wort. Menschen haben die Bibel geschrieben in ihrer Sprache, mit ihrer Persönlichkeit, in ihrer Zeit und ihrer Kultur. Und zugleich hat Gottes Geist aber sie inspiriert, sie getragen. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Der Schweizer Theologe, Dozent und Autor Roland Hartmeier, der verwendet eine hilfreiche Formulierung, die ich deshalb gerne aufgreife und mit euch teile, wenn es um mein Bibelverständnis geht. Es ist Gottes Wort im Menschenwort. Gottes Wort im Menschenwort. Die Bibel ist wirklich Menschenwort und sie ist wirklich Gottes Wort. Deshalb klingt ein Psalm anders als ein Paulusbrief, ein Evangelium anders als eine prophetische Vision. Die Bibel besteht aus Liedern, Erzählungen, Briefen, Gleichnissen, Weisheitstexten und Visionen. Und wir dürfen all diese Texte nicht auf dieselbe Art und Weise lesen. Aber es ist Gottes Wort im Menschenwort. Das ist das, was ich glaube. Das ist das, was die Bibel über sich selbst sagt. Und hier kommt dieser zweite Begriff ins Spiel, den ich mit euch teilen möchte, Exegese. Was bedeutet das? Exegese bedeutet, dass wir sorgfältig herausfinden wollen, was ein Text in seinem ursprünglichen Zusammenhang eigentlich sagen möchte. Wer hat ihn geschrieben? An wen? In welcher Situation? Welche Textgattung liegt eigentlich vor? Was steht vor dem Satz und was folgt danach? Das ist Exegese, Bibelauslegung. Und der dritte Begriff Hermeneutik bedeutet abschließend, wie verstehen wir diesen Text heute? Das ist die Frage, die uns da bewegt. Was gilt unmittelbar für uns? Was war an die damalige Situation gebunden? Welches bleibende Prinzip wird in dem Text eigentlich sichtbar? Das ist Hermeneutik. Wir legen die Bibel nicht gedankenlos und geschichtslos wortwörtlich aus. Das ist Fundamentalismus. Und wir haben kein fundamentalistisches Bibelverständnis. Niemand versteht Jesu Aufforderung in Matthäus 5, 29, sich das rechte Auge auszureißen, wenn wir versucht sind, wortwörtlich. Sonst säßen hier einige Leute mit Augenklappen. Nein, wir achten auf Bildsprache, auf den Zusammenhang, auf Geschichte, auf Kultur. Und wir nutzen die Erkenntnisse moderner Bibelwissenschaften. Aber gerade weil wir die Bibel ernst nehmen, wollen wir möglichst genau verstehen, was sie uns zu sagen hat. Und dabei spielt unsere Grundhaltung eine wichtige Rolle. Neben dem, was ich euch hier an die Hand gebe, an Werkzeug, mit dem Theologen arbeiten, ist die Grundhaltung entscheidend. Und jeder, selbst die Bibelwissenschaftler, die sagen, sie gehen rein wissenschaftlich vor, haben eine Grundhaltung. Es gibt zwei. Habe ich eine grundlegende Skepsis gegenüber dem Wort Gottes? Das, was insbesondere die liberale Theologie prägt? Oder habe ich ein Grundvertrauen darin, dass Gott wirklich dadurch spricht? Der eine rechnet gar nicht damit, dass Gott wirklich sprechen könnte durch das Wort, dass er wirklich Wunder tun könnte, dass er wirklich handeln und eingreifen kann in mein Leben. Der andere vertraut. Ich rechne damit, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. Aber gleichzeitig halte ich nicht jede meiner Auslegungen für unfehlbar. Und ich hoffe, du auch nicht deine Auslegung. Die Bibel ist Gottes Wort. Gottes Wort im Menschenwort. Aber meine Auslegung ist nicht automatisch Gottes Wort. Deswegen brauchen wir Demut, immer wieder auch miteinander. Und deshalb ringen wir in dieser Gemeinde, haben das immer wieder getan über die Jahre, zu ringen über die Hermeneutik, über das, wie wir es heute zu verstehen haben. Wir brauchen Demut und die Bereitschaft, uns immer wieder auch korrigieren zu lassen. Grundvertrauen bedeutet, um es ganz einfach zu sagen, ich komme mit meinem Verstand, ich komme mit meinen Fragen, ich komme mit meinen Zweifeln an den Text, aber ich vertraue darauf, dass Gott dadurch spricht. Das ist meine Grundhaltung. Und ihr dürft euch sicher sein, dass wir diese Grundhaltung hier hochhalten. Nach dem Abschied von Andreas, bevor David kommt, wir vertrauen darauf, die Bibel ist Gottes Wort. Gottes Wort im Menschenwort. Wir glauben, Gott hat gesprochen, Gott spricht Und Gott führt seine Gemeinde durch sein Wort. Ich möchte euch zum Schluss ein Bild bringen. Das Bild nämlich dieses Psalm 1. Wir hatten letzte Woche ein schönes Bild hier vorne. Jetzt habe ich das nicht in echt, aber euch so mitgebracht. Und das ist ein Bild, was gemalt worden ist zu diesem Psalm 1 und zu diesem Menschen, der dort voller Verlangen Gottes Wort liest, wo ich mir hoffe, dass wenn du das Bild liest, du sagst, hey, so möchte ich auch sein. So wie dieser Baum. Dieses Bild von einem Baum an Wasserläufen, der nicht deshalb feststeht, weil er, also der deshalb feststeht, weil er einfach gewurzelt ist in diesem Wasserlauf. Der nicht da steht und es würde nicht manchmal heiß werden für diesen Baum. Der da nicht steht und es gibt nicht manchmal auch einen Sturm, der an den Blättern rüttelt. Aber er steht fest. Seine Wurzeln sind im Wasser, in Beziehung zu Gott. Was ein solcher Mensch, der so verwurzelt ist im Wort Gottes, in diesen Strömen lebendigen Wassers, was der unternimmt, das gelingt, ist natürlich ein Wort, was wir lesen im Psalm 1, wo du denkst, boah, was heißt das denn jetzt? Heißt es, ich werde niemals krank, wenn ich Bibel lese? Heißt das, meine Familie ist immer intakt und alles, was ich mir vornehme, funktioniert? Nein, wir lesen in der Bibel von treuen Menschen, die Krankheit erleben, Leid erleben, Verlust erleben. Das ist nicht so. Aber ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, der ist zwar manchmal einer Dürre ausgesetzt und vielleicht bist du einer Dürre gerade ausgesetzt, aber der verliert nie den Zugang zur Quelle. Er verliert nie den Zugang zur Quelle und vielleicht ist die Dürrezeit sogar eine Zeit, wo ich mit meinen Wurzeln noch tiefer reingehen muss in Gottes Wahrheit, noch tiefer festhalten muss an diesem Wort, er ist mein Hirte. Auch im dunklen Tal, auch dort, wo die Schatten des Todes mich erreichen, ist er mein Hirte. Fruchtbare Menschen sind Menschen, die so gewurzelt sind. Menschen, in deren Nähe man aufatmet. Menschen, die Wort Gottes in sich sprudeln haben und gerne teilen und andere dadurch ermutigen. Ein Baum, der trinkt das Wasser nicht für sich selbst, sondern um Frucht zu bringen. Zum Schluss habe ich ein paar praktische Tipps für euch. Wie können wir die Bibel lesen? Nachdem ich jetzt darüber gesprochen habe, mit welcher Einstellung und warum wir die Bibel lesen wollen, wie können wir sie ganz konkret lesen? Und der John McCormack, der gibt einen Tipp, der sich anders vielleicht anhört als deine gewohnte Art und Weise, wie du bisher Bibel gelesen hast. Und ich gebe dir das mal als Herausforderung mit. Unsere gewohnte Art und Weise, wie wir die Bibel manchmal lesen, ist schnell und ungeduldig. Das kommt noch nicht, das Bild. Wir lesen manchmal schnell und ungeduldig, versuchen Kapitel zu schaffen. Aber eine geistliche Lesehaltung ist, dass wir langsam lesen, ohne Eile. Unsere gewohnte Leseweise ist manchmal so, dass wir schnell etwas lesen und zu einem Urteil kommen und sagen, ja, das ist es, das muss der jetzt hören. Oder ja, das ist es, da muss ich jetzt an mir arbeiten. Eine geistliche Lesehaltung kann auch einfach sein, das Wort zu lesen und offen zu sein für das Reden Gottes. Nicht unsere Gedanken zuerst kommen zu lassen, das, was uns in den Kopf kommt, sondern ihn reden zu lassen und erstmal zu hören. Zu fragen, Gott, was möchtest du mir dadurch sagen? Unsere gewohnte Leseweise kann sein, dass wir den Text beherrschen wollen. Und wenn wir ihn nicht verstehen, dann holen wir unseren Bibelkommentar und wir gucken nach irgendwelchen Schriften dazu, um den Text zu beherrschen. Aber eigentlich geht es darum, dass wir uns durch den Text prägen lassen von Jesus. Und jetzt kannst du das Zitat bringen. Weil, und das finde ich, schreibt John McCormack so passend, unser Ziel ist doch nicht, die Bibel zu beherrschen, sondern uns eben von diesem Jesus prägen zu lassen. Und ich möchte euch eine Art und Weise des Bibellesens so an die Hand geben, die Lectio Divina heißt. Ihr habt davon schon einmal gehört vor einigen Jahren. Und im Grunde besteht sie aus 4 einfachen Bewegungen. Ich lese einen kurzen Abschnitt langsam. Achte darauf, ob mir ein Wort oder ein Satz auffällt. Und dann lese ich nochmal und frage mich, was zeigt mir dieser Text über Gott und über mein Leben? Und ich denke darüber nach. Und dann spreche ich mit Gott darüber, ich antworte ihm. Aus dem Text wird ein Gebet und schließlich bleibe ich einen Moment still, um darüber nachzudenken, zu meditieren, es festzuhalten, ohne dass ich daraus jetzt irgendwie etwas produzieren muss, sondern ich bewege es in mir, ich koste es aus, so wie diesen Satz, der Herr ist mein Hirte. Den kannst du lesen und du kannst dich fragen, wo versuche ich gerade mein eigener Hirte zu sein und alles kontrollieren zu müssen? Und du kannst diese Frage vor Gott ausbreiten. Und dann kannst du beten, Jesus, ich lade dich ein, mein Hirte zu sein. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte, dass du mich führst. Ich möchte, dass du mich begleitest. Und dann kannst du diesen Satz mitnehmen und in dieser Art und Weise bewegen. Lectio Divina. Ganz einfach. 4 Schritte, die ich dir und ein Stück weit entgegensetzen möchte diesem gesetzlichen Bibellesen. Ich habe gefragt oder fragen lassen durch Annika Behrens in der WhatsApp-Bibellesegruppe, warum die Bibel lesen, warum lesen einige die Bibel? Und ich dachte, ich lese euch einige Antworten einmal vor. Warum lesen Leute die Bibel? Und was macht das mit ihnen? Eine Antwort war, seit ich regelmäßig in der Bibel lese und seien es auch nur die Impulse, die dazu geschrieben sind, kann ich Krankenhäuser und Altenheime entspannter betreten. Was vorher starke Ängste ausgelöst hat, löst jetzt keine Ängste mehr aus. Und ich kann mich mehr für die Geschichten der einzelnen Menschen interessieren und warum sie sich so verhalten, sagt jemand. Eine andere Person schrieb, was mich persönlich in den letzten Jahren beim Bibellesen so häufig berührt hat, ist, dass all die für mich so tröstenden, heilenden Aussagen, wie es in diesem Lied heißt, du bist geliebt, gerecht, geheiligt und frei, dass das wirklich Aussagen der Bibel sind. Das ist kein modernes, auf mich fokussiertes, ich-zentriertes Gefühlsreden, sondern einfach das, was Gott jetzt über uns denkt, wo Jesus den Preis für unsere Schuld getragen hat. Nicht Regeln, ein guter Christ zu sein, viel leisten, immer Bibel lesen, stille Zeit machen zu müssen, sondern einfach Gott zu begegnen, von Herz zu Herz und zu lesen in der Bibel, dass es das ist, was Gott auch von uns will, wozu er uns geschaffen hat. Das berührt mich so und das finde ich immer wieder bestätigt in seinem Wort. Oder eine dritte Stimme, die sagt, nachdem ich angefangen habe, den Heiligen Geist zum Bibellesen bewusst einzuladen, mir zu zeigen, was Gott mir sagen möchte, da merke ich, wie er mich besonders in meiner Identität als Kind Gottes bestärkt. Er hat mir gezeigt, wie ich anderen mit meinen Gaben dienen kann, sodass Dienen zur Leidenschaft wird und nicht als etwas, was man als Christ ebenso tut. Viele sagen, sie hören Gottes Stimme im Alltag nicht. Aber wenn ich im Alltag Gottes geschriebenes Wort keinen Raum gebe, durch das er zu mir sprechen kann, dann wird es eben auch schwierig zu hören, was Gott einem aufs Herz legen oder was er heilen möchte. 3 Stimmen, warum Menschen Bibel lesen und was es in ihnen bewirkt. Und wenn du Teil dieser Bibellesegruppe bist, dann darfst du dich freuen vom 18. Juli bis 14. August, ist das Johannesevangelium dran und du kannst dich neu darauf einlassen und mitnehmen lassen. Wenn du noch nicht Teil von dieser WhatsApp-Bibellesegruppe bist, dann ist das meine Einladung an dich, dabei zu sein, vielleicht wieder einzusteigen, auf eine andere Art und Weise das Wort Gottes zu lesen. Vom 18. Juli bis 14. August kannst du dabei sein. Ich wünsche uns, dass wir die glücklichen Menschen aus Psalm 1 werden. Dass wir nicht aus Druck die Bibel lesen, sondern dass wir echt ein Verlangen haben nach seinem Wort. Nach der Orientierung, die er schenkt. Nach dem, was er über uns sagt. und über ein Leben, was gelingen kann, was seinem Willen entspricht. Und ich hoffe, dass ich dir durch diese Predigt vor den Sommerferien vielleicht auch so einen Anstoß gegeben habe, dass du die Sommerferien, denn dafür sind sie ja da, jetzt ist Zeit, vielleicht etwas mehr Zeit als sonst, dass du sie nutzt, um noch tiefer einzutauchen in sein Wort. Nachher wird uns Diana noch einige Buchtipps geben aus dem Buchladen, die sollen euch darüber hinaus noch weiterhelfen. Aber das jetzt einmal so von mir, beziehungsweise aus Gottes Wort und Psalm 1. Ich möchte beten. Herr, und so öffne du uns die Augen. Öffne du uns die Augen für das, was du tust, für das, was du sprichst durch dein Wort, aber auch in dieser Welt. Und wir wollen dich bitten für uns, vielleicht auch für die, die die Bibel beiseite gelegt haben, weil sie nicht aus Druck lesen wollten und weil sie durch diesen Druck die Freude verloren haben am Bibellesen. Herr, wir wollen dich heute bitten, schenke du uns neu Freude an deinem Wort. Herr, wir wollen dich heute bitten, pflanze uns an dein Wasser. Lass unsere Wurzeln tief reichen. Und schenk du unserem Leben Frucht, nicht weil wir tun und ackern und leisten, sondern weil du es in uns bewirkst, sondern weil du uns formst in dein Bild. Herr, wir danken dir dafür, dass du sprichst, dass dein Wort lebendig ist. Wir danken dir dafür, dass du sprichst, wenn wir lesen darin, wenn wir nachdenken darüber. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass insbesondere jetzt, wo wir in diese Zeit der Sommerferien gehen, dass wir diese Chance nicht verpassen, Worte des Lebens darin zu finden, die du schenkst. Und so schenk du uns ein neues Verlangen, eine neue Leidenschaft. Tu du dieses Werk in uns durch deinen guten Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.